Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Ich heiße Thorsten, ich bin Paar- und Naturtherapeut und ich freue mich, dass du hier bist und mir deine Zeit schenkst. In den letzten 3-4 Wochen ging es bei mir um das Thema Nähe und Distanz. Ihr habt in den Walk and Talks, in diesen kurzen Podcast-Episoden davon gehört oder vielleicht auch auf LinkedIn darüber lesen können. Und heute möchte ich dieses Thema nochmal abholen und zusammenfassen und vielleicht noch den ein oder anderen Gedanken mitgeben, der dir das erleichtert, mit diesen beiden Polen besser umzugehen. Und ihr kennt das vielleicht auch alle gut aus euren eigenen Beziehungen. Dass ihr das Gefühl habt, eigentlich sind wir uns nahe, wir verbringen viel Zeit miteinander und trotzdem entsteht nicht dieses Gefühl von Nähe, das wir uns eigentlich wünschen. Oder ich bin derjenige, der gerade ein bisschen Abstand braucht, aber ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht, weil meine Partnerin, weil mein Lieblingsmensch in dem Moment, wo ich mich distanziere, sich lieblos behandelt fühlt. Und ihr merkt schon, dass das Thema eine Menge Ambivalenz mitbringt. Und es geht nicht nur zwischen den Paaren, sondern das ist diese Ambivalenz, die spüren wir manchmal auch in uns. Also, ich möchte eigentlich Nähe und traue mich aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht oder es habe das Gefühl, ich komme gerade nicht über diese Brücke rüber und bleibe doch im Abstand. Oder ich möchte Zeit für mich, wage es aber nicht, mir den zu nehmen. Und ich will dich einladen, da kurz mit hineinzufühlen. Gab es in deinem Leben in letzter Zeit Momente, wo du dich jemanden nahe und gleichzeitig aber auch nicht so nahe gefühlt hast, wie du das gerne gehabt hättest? Gab es Momente, wo du dich zurückgezogen hast, obwohl du eigentlich näher dir gewünscht hättest? Was wäre, wenn das alles nicht einfach nur Pech oder schlechtes Timing ist, sondern wenn das ein Muster wäre? Ein Muster, das wir beeinflussen können und das uns vielleicht unbewusst auch in Verbindung hält. Dieses Muster, das umschreibt Jürg Willi mit dem Begriff Kollusion. Jürg Willi, das war ein Schweizer Psychoanalytiker, der hat lange Jahre eine psychiatrische Universitätsklinik geleitet. Und er hat sich viel mit Paartherapie beschäftigt. Und eins der Bücher, die er geschrieben hat und das ich sehr empfehlen kann, heißt Die Zweierbeziehung. Und er beschreibt darin, wie diese unbewussten, komplementären Konflikte in Paarbeziehung, wie die ausagiert werden. Lass uns erstmal den Begriff der Kollusion definieren. Eine Kollusion, das ist eine unbewusste Übereinkunft zwischen zwei Menschen, in dem jeder auch die innere Ambivalenz des anderen spiegelt. Es geht also nicht, wir machen irgendwie was gleich, sondern es geht um entgegengesetzte Rollen, die sich ergänzen und gegenseitig bekräftigen. Und das Spannende an Kollusion ist es, dass es eben nicht nur um Nähe und Distanz geht, sondern dass meine inneren Spannungen, meine innere Ambivalenz, dass die außen sichtbar wird in der Paarbeziehung. Das heißt, was nach außen hin wie ein Gegensatz wird, ist in mir drin die gleiche Angst. Jemand, der Nähe sucht, der sehnt sich nach Verbindung und der hat aber auch die Angst, sich selbst zu verlieren. Der klammert, der fordert, der ist emotional, oft mit dem Gefühl, ich gebe mehr als der andere. Derjenige, der auf Distanz bleibt, der braucht Rückzug, der hat aber auch die Angst, nicht mehr zu genügen. Der zieht sich zurück, wird funktional oder sprachlos, oft mit dem Gefühl, ich werde bedrängt in meiner Beziehung. Und beide tragen dieselbe Grundangst mit sich rum, nämlich nicht gesehen zu werden. Aber eben nur auf unterschiedliche Art und Weise, unterschiedlich kodiert. Und das Spannende, wenn wir jetzt wieder nach außen auf die Paarebene schauen, ist, dass die Kollusion eben auch diese Externalisierung meines inneren Konfliktes ist. also mein Näheanteil wurde durch das Verhalten meines Lieblingsmenschen untermauert und bekräftigt. Das heißt, ich muss mehr klammern, weil der andere sich eben in meiner Wahrnehmung mehr zurückzieht. Und bei dem anderen wurde der Rückzugsanteil immer stärker, weil in der Wahrnehmung meines Gegenübers immer mehr Nähe gefordert wird. Und es gibt eine Dynamik, die sich selbst verstärkt. Nähe ruft Rückzug hervor und der Rückzug verstärkt wieder die Sehnsucht nach Nähe. Und das sorgt dafür, dass Paarbeziehungen eskalieren und erneut eskalieren und wieder eskalieren. Und man das Gefühl hat, man ist in so einer Dauerschleife gefangen. Und das Ganze macht auch Sinn. Auf dem ersten Blick denkt man sich, naja, der andere müsste ja nur verstehen, wenn er aufhören würde, so viel zu klammern oder so viel in den Rückzug zu geben, würde es gar keinen Konflikt geben. Aber das macht Sinn und Willi erklärt ganz gut, warum das so sinnvoll ist. Der andere übernimmt nämlich nicht nur eine Rolle, sondern der verkörpert auch eine Abwehr. Das heißt, ich kann meinen Wunsch nach Nähe nur leben, wenn du derjenige bist, der im Rückzug bist. Ich kann meine Angst vor Nähe nur dann verdrängen, wenn ich dich für das Klammern verantwortlich machen kann. Willi sagt so sinngemäß, in der Kollusion lebt der Partner den Konflikt, den ich selbst nicht tragen kann. Beispielsätze für Nähe-Distanz-Kollusionen nach Willi wären zum Beispiel, du brauchst immer so viel versus ich bekomme nie genug von dir. Ich kann nicht atmen, du bist nicht wirklich da. Ich will doch nur reden, musst du immer gleich ein Drama draus machen. Ich ziehe mich doch nur zurück, weil du so viel forderst. Ich bin doch nur so fordernd, weil du nie da bist. Nähe und Distanz sind an sich also gar nicht problematisch. Das sind zwei Pole, zwischen denen wir hin und her pendeln und es ist ganz gesund, dass wir das tun. Aber es wird problematisch, wenn wir das ausschließlich über den anderen regulieren lassen und wenn das nicht in Sprache überführt wird. Vielleicht bist du jetzt schon an dem Punkt, wo du dich in der ein oder anderen Rolle wiedererkennst. Und eine andere Frage für dich an genau dieser Stelle jetzt und hier ist, hat das vielleicht etwas mit einem alten inneren Thema zu tun? Die Rolle, in der du gerade bist, wenn du eher derjenige bist, der Nähe sucht in deiner Beziehung oder wenn du eher derjenige bist, der Abstand braucht, gibt es da was in deiner Vergangenheit, was vielleicht ein bisschen die Grundlage sein könnte für diese Rolle, die du da angenommen hast? Damit sind wir bei einem ganz spannenden Thema, das sich durch ganz viele Paarthemen hindurchzieht, nämlich bei unserer Bindungsprägung. In unserer Kindheit lernen wir, wie nah darf ich jemanden denn sein, ohne mich zu verlieren? Wie sehr darf ich mich abgrenzen, ohne verlassen zu werden? Unsere frühkindlichen Erfahrungen, die prägen unsere Beziehung zu diesen beiden Polen, zu Nähe in Form von Berührung, Trost, im Kontakt sein und zu Distanz, vom Alleinsein, Grenzen setzen dürfen und Rückzug. Wenn ein Kind zum Beispiel nur dann Nähe bekommt, wenn es sich anpasst, lernt es, Nähe bedeutet immer auch, ich muss ein Stück meiner Autonomie aufgeben. Und das wirkt weiter, also diese Gleichung, Nähe ist gleich Aufgabe meiner Autonomie, das spüren wir auch noch 30 Jahre später, immer dann, wenn wir mit unserem Lieblingsmenschen ins Gespräch gehen wollen. Es gibt also zwei Grundbedürfnisse, die sich in unserer Kindheit entwickeln. Das ist Bindung, ich brauche Sicherheit, Resonanz und das Gefühl, dazuzugehören. Und ich brauche auch meine Autonomie, meine Freiheit, meine Selbstdefinition, Kontrolle und mich ausprobieren dürfen. Und in einer sicheren Umgebung dürfen beide koexistieren und nebeneinander entwickelt werden. Schwieriger wird es aber, wenn ich in unsicheren Kontexten aufwachse. Da spalte ich oft das eine oder das andere ab und übernehme dann immer nur den sicheren, für mich vermeintlich sicheren Teil. Und dieser sichere Teil, der wird dann deutlich sichtbar, wenn wir irgendwann in Paarbeziehungen sind. Willi nennt das komplementäre Passung. Er sagt, wir verlieben uns nicht in die andere Person, sondern wir verlieben uns in ein altes Muster, das wir gut kennen. Wir suchen unbewusst nach jemandem, mit dem wir das eigene innere Thema von außen gut regulieren können. Das heißt, ich suche jemanden, von dem ich Nähe bekommen kann, ohne dass ich mich selber groß zeigen muss. Ich suche jemanden, bei dem ich Distanz wahren kann, ohne dass ich verlassen werde. Und damit entstehen Beziehungen, in denen wir nicht nur lieben und geliebt werden, sondern in denen wir auch mal so ein bisschen sowas von Eigentherapie betreiben. Und das bedeutet, dass ich in meiner Praxis häufig solche Zuschreibungen höre wie: Ich habe immer Partner oder Partnerinnen, die mich nicht richtig sehen. Ich ziehe irgendwie Menschen an, die meine Freiheit einschränken. Oder ich verliere mich immer komplett in Beziehungen. Und das sind oft nicht Zufälle, sondern das sind verkörperte Bindungsskripte. Bindungsskripte, die in unserer Biografie begründet liegen. Und jetzt die Frage an dich: Wie war das bei dir? Wie waren deine Erfahrungen mit Nähe und Distanz in deiner Kindheit? Durfte sich beides parallel entwickeln oder warst du gezwungen, den ein oder anderen Teil mehr oder weniger hinter dir zu lassen? Wenn wir jetzt wieder auf die Paarebene schauen, dann gibt es ganz typische Nähe- und Distanzkollusionen. Drei will ich mit dir besprechen. Die erste ist der Klammerer versus der Rückzügler. In Sprache übersetzt heißt es so viel wie: Bleib bei mir versus oh, du lässt mir keinen Raum zum Atmen. Und die Dynamik, die ist vorhin schon durchgeklungen. Der Klammerer möchte nicht allein sein, er sucht Nähe, weil das ihm Sicherheit gibt. Und der Rückzügler oder die Rückzüglerin hat Angst, sich selbst zu verlieren, und die Distanz, die sie aufbaut, ist die Form von Selbstschutz, die dafür gewählt wird. Und beide reagieren aufeinander und verstärken damit das Verhalten, das sie ja eigentlich vermeiden wollen. Also je mehr Nähe der eine sucht, umso mehr Rückzug passiert beim anderen, und je mehr Rückzug da ist oder je mehr Distanz der andere aufbaut, umso größer wird die Angst vorm Alleinsein und es entsteht diese Klammer-Rückzug-Bewegung. Typische Situationen wären zum Beispiel: Sie ruft erst einmal, dann zweimal, dann fünfmal am Tag an, bis er irgendwann nicht mehr rangeht. Oder er möchte eben reden, sie sagt, ich brauche jetzt meine Ruhe. Einer wartet, dass man endlich miteinander reden kann, der andere fühlt sich wohl im Schweigen. Die typische Sprache wäre beim Klammerer: Du bist nie für mich da, ich fühle mich immer alleine. Und beim Rückzügler: Ich kann nie was für mich selber machen, ich brauche einfach mal meine Ruhe. Und wenn wir auf das Innenleben schauen, das, was die beiden emotional erleben, dann fühlt sich der Klammerer ständig am emotionalen Abgrund, kurz davor verlassen zu werden. Und der Rückzügler, der führt Enge und Schuld und das Bedürfnis zu fliehen, weil es ihm einfach zu viel ist. Ich bin gespannt, ob du dich im Klammerer oder im Rückzügler wiedererkennst oder vielleicht auch deinen Lieblingsmenschen darin wiedererkennst. Eine zweite typische Nähe-Distanz-Kollusion, das sind die Dramatisierer versus die Abspalter. In Sprache heißt das: Ich muss alles fühlen, ich muss emotional immer wach sein, und der andere sagt: Ich darf nichts fühlen, ich muss alles an Emotionen abspalten. Das heißt, einer übernimmt die ganze emotionale Ladung, weint, wirft mit Dachen, streitet viel, der andere schaltet ab, ist kühl, kontrolliert und analysierend. Der Dramatisierer, der fühlt sich emotional im Stich gelassen, und der Abspalter fühlt sich überfordert, bedroht von der Intensität des anderen. Und auch hier gibt es wieder diese Spirale, die entsteht, weil sich diese beiden Impulse, Abspalten versus Dramatisieren, gegenseitig verstärken. Typische Situationen wären: ein Streit eskaliert, der eine steht weinend in der Küche, der andere sitzt stumm auf dem Sofa. Einer will dringend das Gespräch suchen und nochmal erklären, wie sie sich fühlt oder er sich fühlt. Der andere Part will jetzt unbedingt schlafen. Der eine schreibt ellenlange Nachrichten, der andere reagiert maximal mit einem Emoji. Wenn wir da nochmal auf die Sprache schauen, die wir so hören könnten, wenn wir einen Dramatisierer und einen Abspalter, wenn wir den zuhören könnten, dann würden vielleicht Sätze fallen wie: warum redest du eigentlich nie mit mir? Du fühlst ja gar nichts, du bist kalt wie ein Eisblock. Und beim Abspalter würden wir hören: du übertreibst total, du bist immer so emotional und das bringt doch alles gar nichts. Und wenn wir auch in diesem Paar mal auf das Innenleben schauen, dann wäre das bei dem Dramatisierer wahrscheinlich sowas wie: ich explodiere gleich, ich ersticke, ich kann nicht mehr, es muss irgendwie mal raus, was in mir alles drin ist. Und beim Abspalter ist vielleicht so ein Denken da wie: wenn ich mich öffne, dann verliere ich komplett die Kontrolle und das kann ich nicht machen. Woran erkennt man das in seiner eigenen Beziehung? Ich glaube, ein guter Indikator ist dieses Gefühl, dass Emotionen oder der Ausdruck von Emotionen stark ungleichmäßig verteilt ist in einer Beziehung. Die dritte Nähe-Distanz-Kollusion nach Willi, das sind die Anpasser versus die Grenzsetzer. In Sprache übersetzt: ich passe mich an, damit er ruhig bleibt, versus ich ziehe klare Linien, sonst verliere ich mich. Und die Dynamik ist ungefähr so: der Anpasser, der stellt die eigenen Bedürfnisse hinten an, um die Harmonie zu wahren, und der Grenzsetzer, der wirkt dominant oder hart und ist aber in der Situation eigentlich oft selbst überfordert. Einer schweigt sich durchs Gespräch, um nicht anzuecken, der andere wird klarer und immer lauter. Typische Situationen sind also, dass einer zum Beispiel nie sagt, was er wirklich will. Ist schon okay, das machen wir so. Wenn du das so magst, dann setzen wir das so um. Der andere, der plant, der entscheidet, der macht, aber der ist auch ein bisschen genervt von dem Mangel an Rückmeldung. Das bedeutet auch, dass Urlaub, Freizeit und Alltagsgestaltung, Paarzeit allgemein, dass das immer ein Kompromiss ist, aber nie einer, der sich wirklich gut anfühlt. Typische Sprache beim Anpasser wäre: mach du das ruhig, ich will keinen Streit, vollkommen okay, wenn du das entscheidest. Und beim Grenzsetzer wäre es sowas wie: sag doch mal, was du wirklich möchtest. Immer muss ich das entscheiden, nie fällst du die Entscheidung mal für uns oder für dich allein. Wenn wir auf das Innenleben schauen, das, was die beiden emotional wahrnehmen, dann wäre das bei dem Anpasser, dass er sich irgendwann ausgelaugt und ganz unsicher fühlt. Und beim Grenzsetzer, der fühlt sich allein verantwortlich und ungeliebt für das, was er alles absichert. Woran erkennt man es in der Paarbeziehung? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in der Anpassung verliere. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass ganz viel Verantwortung, Entscheidungsverantwortung vor allem, auf meinen Schultern lastet. Und wenn wir dann nochmal hinschauen, das ist ja eine Paardynamik. Das sind Dinge, die zwei Menschen miteinander erzeugen. Das ist keine persönliche Schwäche, sondern das ist eine Art Tanzmuster zwischen einem Paar. Die entstehen aus einem Schutzbedürfnis heraus und die werden aufrechterhalten durch eine innere Angst, die beide Partner bewusst oder unbewusst verspüren. Und weil das etwas ist, was zusammen erschaffen wird, ist es auch keine Frage der Schuld, sondern eigentlich braucht es Verständnis von beiden Seiten für dieses Muster. Willi beschreibt es ganz perfekt mit: Kollusionen sind keine Fehlentscheidungen, sie sind unvollendete Aufgaben. Sie stabilisieren die Beziehung, solange die innere Reife fehlt. Und genau da beginnt Entwicklung. Wie kommen wir jetzt also von diesem Kollusionsdrama zu so etwas wie koevolutionäre Beziehung? Wie schaffen wir es, aus der Kollision raus zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung als Paar? Und der Wendepunkt ist häufig, wenn das alte Muster, das, was wir da machen miteinander, diese Kollision, wenn das sichtbar wird. Das ist oft ausgelöst durch etwas Schmerzhaftes, ein Streit, eine große Krise, ein Schweigen, das man nicht länger aushält. Das ist der Punkt, an dem dieser alte Tanz, dieses alte Spiel, in dem das nicht mehr funktioniert. Und Widdy nennt das Enttäuschung. Ent-Täuschung. Die Täuschung über mich, über dich, über uns, die fällt weg. Ich werde nicht länger getäuscht über die Art und Weise, wie wir beiden als Menschen und wir beiden als Paar, wie wir wirklich sind. Und was bleibt, ist dann der reale Mensch mit all seinen Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen, die wir mit uns rumtragen. Und dann kann man eintreten in so etwas wie Koevolution. Also Beziehung als Raum für wechselseitiges Wachstum zu verstehen. Also nicht, ich muss mich ändern, damit wir funktionieren, sondern ich bleib bei mir und du bleibst bei dir und daraus entsteht etwas Drittes. Dieses Dritte ist unsere Beziehung und wir schauen, was jeder von uns einbringen kann, damit unsere Beziehung wachsen kann. Und das bedeutet auch, dass ich reifen kann in meiner Beziehung. Ich kann Nähe zulassen, ohne mich aufzulösen. Ich kann mich zurückziehen, ohne dich damit zu bestrafen. Ich kann mit dir wachsen, ohne mich dabei zu verlieren oder meine Grenzen zu verletzen. Das heißt, Beziehungen sind Räume für individuelle und gemeinsame Entwicklung, wenn die Kollusion durch Bewusstheit ersetzt wird. Und hier ist ein wichtiger Unterschied zum Thema Kompromiss. Weil viele Paare dann damit anfangen, Kompromisse zu schließen, wenn sie noch in der Kollusion stecken. Kompromisse bedeutet immer auch, beide verlieren ein Stück. Es gibt Teilbereiche, die beide hinter sich lassen, um das Gemeinsame voranzubringen. Koevolution heißt, beide gewinnen an Tiefe und an Differenz und auch ein Stück weit an Würde. Wenn du diese Podcast-Folge bis hierhin verfolgt hast, wo stehst du gerade? Bist du noch mitten in der Kollusion? Bist du gerade in der Enttäuschung, wo das alte Spiel nicht mehr funktioniert? Oder seid ihr als Paar schon in der Koevolution? Lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht und schreib mir einen Kommentar unter diesem Podcast. Was kann Paartherapie hier leisten? Therapie ist nicht dazu da, dass ein Paar wieder funktioniert. Dann wären wir bei Kompromissen. Sondern, dass beide verstehen, was sie tun und warum sie das tun und woher das vielleicht auch kommt. Also auch der Blick in die eigene Vergangenheit ist oft Teil in einer Paartherapie. Ziel ist also nicht mehr Nähe oder weniger Streit, sondern mehr Bewusstheit, mehr Wahlmöglichkeiten und damit auch mehr Eigenverantwortung für mich und für meine Beziehung. Wenn wir auf Kollusion und Paartherapie blicken, dann gibt es eine ganze Menge von Sachen, die in einer Paartherapie passieren. Eins zum Beispiel ist, dass wir Sprache entschlüsseln. Viele Paare sprechen nämlich gar nicht darüber, was wirklich passiert. Die Sprache, das ist oft eher ein symptomatisches Muster, an dem man erkennen kann, was ist das für eine Dynamik, die da herrscht. Du ziehst dich immer zurück, heißt ja vielleicht auch, ich ertrage meine eigene Ohnmacht nicht. Du willst immer so viel Nähe, heißt ja vielleicht auch, ich habe einfach so viel Angst, Nähe nicht aushalten zu können. Und Paartherapie macht das sichtbar und fühlbar und sagbar, was bisher eben nur in der bisherigen Sprache versteckt war. Etwas anderes, was in Paartherapie passiert, nachdem Sprache so ein bisschen entschlüsselt worden ist, dass Rollen sichtbar werden. Nicht im Sinne, wer macht eigentlich was bei uns in der Familie, sondern was ist meine Rolle in meiner Beziehung? verursacht mein Verhalten eigentlich beim anderen und welche Rückkopplung hat das denn auf mich und wie wirkt sich das wieder auf das auf, was wir miteinander haben? Und das sichtbar zu machen und spürbar zu machen, ist ein weiterer Schritt in der Paartherapie. Und dann wurde klar, dass Klammern vielleicht gar kein Klammern ist, sondern vielleicht eine Angst, verlassen zu werden. Und dass Rückzug vielleicht keine Ablehnung ist, sondern ein Selbstschutz. Und das, was ich immer mache in Paartherapien, ist, dass ich ganz stark verlangsame. Das Wesentliche, das passiert so häufig zwischen zwei Sätzen. Wenn wir Prozesse, Entwicklung verlangsamen, haben wir die Chance, da genau hinzugucken und zu verstehen, welche Muster da passieren und welche inneren Anteile da aktiv sind. Und Verlangsamung entsteht häufig, indem wir eben nicht nur auf Sprache setzen, sondern indem wir auch körperorientiert Aufmerksamkeit mit ins Spiel bringen. Was passiert in mir, wenn der andere spricht? Wo fühle ich welches Gefühl in mir? Das sind so spannende Fragen und die so einen tiefen Einblick bringen in die Dynamik zwischen zwei Paaren, dass ich mich jedes Mal freue, wenn das gelingt, Prozesse zu verlangsamen. Und damit du dir das ein bisschen bildlicher vorstellen kannst, wie Paartherapie mit Kollusionen funktionieren kann, möchte ich dir einfach ein paar Interventionen vorstellen, mit denen ich regelmäßig arbeite. Ich arbeite zum Beispiel häufig mit inneren Dialogen. Was will mein Näheanteil eigentlich von mir und was braucht mein Rückzugs- oder Distanzanteil? Und ich mache das ganz häufig mit Yogakissen, dass ich zwei Yogakissen in den Raum lege oder vier Yogakissen für jeden Partner eins sozusagen und man sich zu dem einen Yogakissen stellt und überlegt, okay, wenn das dieses Yogakissen, wenn das meinen Näheanteil repräsentiert, was fühle ich hier gerade? Wo in meinem Körper fühle ich das gerade? Was für eine Botschaft hat dieser Anteil für mich? Was möchte der gerade? Und dann geht man zu dem anderen Yogakissen und überlegt, okay, wenn das mein Rückzugsanteil, mein Distanzanteil ist, welche Botschaft hat der denn gerade? Und wo fühle und spüre ich den? Und das Ziel ist, dass beide Anteile einen Raum haben, ohne dass ich in die Abspaltung komme. Und es entsteht damit eben auch ein Raum für Selbstmitgefühl und dafür auch für mehr Mitgefühl und Verständnis für meinen Partner oder meine Partnerin, den ich vielleicht gerade bei dieser Übung beobachte. Und die innere Spannung, also diese Ambivalenz, dass ich beide Anteile irgendwie in mir trage, die wird verstehbar und man kommt aus dieser Pathologisierung raus. Das ist nicht falsch, dass ich beide Anteile in mir trage und dass ich sie an unterschiedlichen Stellen und Orten in meiner Beziehung spüren darf. Und dann sind wir ja auch schon wieder in dem Thema Kollusion, denn das Problem, und das wurde da ziemlich sichtbar, liegt gar nicht in meinem Gegenüber, sondern das liegt eben ganz häufig in dieser Ambivalenz in mir selbst. Eine andere Methode ist, dass ich Muster gerne mit Moderationskarten sichtbar mache. Und das bedeutet auch, dass ich häufig Muster zuspitze, damit sie wirklich glasklar von beiden gesehen werden können. Also, wer trägt welches Muster und welche Funktion hat es in dem Paarsystem? Und es fängt damit an, dass wir zu dritt diese implizite Abmachung, diese Kollusion, dass wir die aufschreiben. Ich bin der Starke, du bist der Empfindliche. Ich passe mich an, du entscheidest. Und wir weisen diese Rollen zu. Der eine ist dann derjenige, der der Starke ist, der andere, der oder die andere, die der Empfindliche ist. Und die Karten werden beschriftet. Und dann ist die Frage, was erkauft sich die Person durch diese Rolle? Ist es Ruhe? Ist es Anerkennung? Ist es Kontrolle? Und dann aber auch die Frage, was verliert sie denn dadurch? Kontakt, Lebendigkeit, Freiheit vielleicht? Und Dadurch wurde Kollision sichtbar und besprechbar und dann werden auch andere Wünsche und Sehnsüchte deutlich, die in dieser Kollision stecken. Und es hilft dabei, ein Muster aufzudecken, das sich gegenseitig bestärkt, so wie wir das oben schon besprochen hatten, und nach Alternativen zu suchen. Und was ich häufig erlebe, ist, dass Paare, wenn sie dieses Muster sehen und verstanden haben, dass sie sagen, ah, so ist es. Es ist also gar nicht irgendwie was falsch mit mir oder was falsch mit meinem Partner, sondern ich verstehe jetzt, dass wir uns so gegenseitig befeuern. Und wenn wir das sein lassen würden, hätten wir wahrscheinlich auch eine andere Art an Beziehung, die uns wahrscheinlich deutlich besser gefallen würde als die Kollision, die wir gerade leben. Eine andere Art und Weise, um diese Kollisionsmuster aufzuzeigen, ist, indem wir aufstellen. Aufstellen bedeutet, dass ich Paare im Raum verteile, dass sie sich selber im Raum so positionieren, wie sie das Gefühl haben, dass Nähe und Distanz passen. Meistens gehört zu der Paarbeziehung aber auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Also da sind noch die Kinder mit dabei oder vielleicht auch noch die eigenen Eltern mit dabei. Da gibt es manchmal einen Arbeitskontext, der mit reingehört. Ex-Partnerin, Patchwork-Familien, und so weiter. Es gibt meistens einen großen Kontext, in dem dieses Paar sich bewegt und es gibt immer wie bei einem großen Mobili diesen Aspekt, dass sich alles irgendwie gegenseitig beeinflusst, um das nochmal deutlich zu machen und gleichzeitig auf die Kollision gucken zu können, da sind Aufstellungen ganz praktisch. Jetzt habe ich natürlich nicht 25 Gäste im Therapiezimmer, die da mitmachen. Deswegen bin ich wieder bei den Yogakissen, die dann als Stellvertreter für zum Beispiel ein Kind oder für die eigene Mutter stehen und die dann irgendwie auch im Raum so positioniert werden, dass Nähe, Distanz und die Dynamik zueinander sichtbar wird. Und es ist ja kein starres System, sondern ich kann mir schon überlegen, wie ich mich denn selber verändern könnte, um mehr Nähe oder einfacher in die Distanz zu gehen, als es bisher ist. Und dadurch, dass wir da zu dritt sind, also ein Paar und ich, ist es auch immer möglich, das Feedback von meinem Lieblingsmenschen oder von dem Lieblingsmenschen des Partners, mit dem ich dort dann arbeite, einzeln zu fragen, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn jetzt dein Lieblingsmensch einen Schritt auf dich zugeht oder sich so halb von dir wegdreht? Was würde das bedeuten im realen Leben, diese Bewegung? Aufstellungen sind wirklich kraftvolle Übungen, die ich sehr, sehr gerne mache und die meistens große Aha-Momente mit sich bringen und häufig einen Perspektivwechsel. Deswegen arbeite ich wirklich gerne mit denen. Einer meiner Beobachtungen in der Paartherapie ist, dass wenn dann die Muster klar sind, man verstanden hat, wie diese Dynamik in der Kollision geschieht und die Paare dann auch durch diese Enttäuschung durch sind. Und das ist ja auch ein Prozess, den ich in der Paartherapie mit begleite, dass dann in der Koevolution, um bei diesen Begriffen von Milly zu bleiben, dass es da häufig an der richtigen Sprache fehlt. Was heißt an der richtigen Sprache? Es fehlt meistens daran, also die haben, ein Paar hat quasi 20 Jahre lang geübt, Sätze zu sagen wie, du bist nie da, wenn ich dich brauche. Und jetzt haben sie erkannt, dass das nicht hilfreich ist. Und es fehlt dann häufig eine Sprache, die dieses Muster nicht befeuert. Und das zu üben, neue Sprache auszuprobieren, ist dann auch Teil in der Paartherapie. Und das ist ganz spannend zu sehen, Sätze zu formulieren, auszuprobieren, zu fragen, wie sie auf den anderen Partner wirken, wie eine Antwort aussehen könnte und so weiter. Also auch da entstehen ganz spannende Dynamiken und häufig üben sich Partner da auch nochmal im Zuhören, anstatt sich zu verteidigen. Und das sind oft die ersten Schritte, um wieder in Verbindung zu kommen und sich wieder anzunehmen, Und das mit einem neuen Blick auf den Partner, der ja vorher schon stattgefunden hat. Jetzt habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich mit meinen Paaren häufig auch mal in der Natur unterwegs bin. Übrigens was ich wirklich wahnsinnig gerne mache. Und auch da gibt es Übungen, um Nähe, Distanz gut regulieren zu können. Eine Sache, die ist ganz einfach und bringt häufig ganz viel, ist, wenn zwei Paare aus der Entfernung aufeinander zugehen, bis sie das Gefühl haben, jetzt fühlt es sich für mich gut an. Also wo ist dein Punkt an Nähe, der sich gut anfühlt, und wo ist mein Punkt an Nähe, der sich gut anfühlt, und zu üben, da im Kontakt zu bleiben, die Nähe zuzulassen, die Distanz zuzulassen, ohne den anderen abzulehnen oder sich selbst abgelehnt zu fühlen in der Distanz, die vielleicht im Raum ist, oder bedrängt zu fühlen mit der Nähe, die man vielleicht gerade als zu nah empfindet. Das ist eine ganz einfache Übung, die häufig aber, weil sie eben so wenig mit Sprache zu tun hat, ganz tief wirkt, weil sie so viele Emotionen sichtbar macht. Bei all diesen Übungen, die ich gerade erzählt oder von denen ich gerade erzählt habe, habt ihr vielleicht schon gemerkt, es geht nicht darum, was ist richtig und was ist falsch, und da ist ein Therapeut, der euch nicht erzählt, wie Beziehung zu funktionieren hat, sondern wo sind eure Entwicklungschancen? Welche Muster hindern euch gerade daran, miteinander gut in Kontakt zu sein und zu bleiben? Und ich möchte nochmal zu dem Grundgedanken zurück, dass Nähe und Distanz, das sind zwei Pole, zwischen denen wir pendeln dürfen. Und das ist keine Fehlerquelle, sondern das ist Lebendigkeit. Und Kollusion, das ist nicht das Ende von Entwicklung, sondern das ist ganz häufig der Anfang von Bewusstheit. Und diese Bewusstheit sorgt für Veränderung und dafür, dass wir Nähe und Distanz so leben, so miteinander leben können, dass es sich für beide Teile gut und bereichernd anfühlt. Zum Schluss möchte ich dir drei Reflexionsfragen mit auf den Weg geben. Die erste Frage ist, wo ist gerade meine Sehnsucht? Brauche ich gerade mehr Nähe oder brauche ich gerade mehr Distanz? Wenn ich meine Beziehung als Kollusionstypen beschreiben müsste, sind wir dann eher die Klammerer-Rückzügler, die Dramatisierer und Abspalter, oder sind wir eher diese Anpasser-Grenzsetzer-Typen? Und die dritte Frage wäre, wenn ich eher der Nähesuchende oder eher derjenige bin, der im Rückzug ist, was genau schützt dieses Verhalten eigentlich in mir? Und wenn du merkst, dass ihr euch immer wieder in denselben Mustern verliert, wenn du spürst, dass Nähe sich oft eng oder Distanz sich oft kalt anfühlt, dann kann Paartherapie ein Ort sein, an dem ihr gemeinsam neue Wege entdecken könnt. Und ich mache das gerne in meiner Praxis, draußen in der Natur, aber auch online, wenn ihr von weiter weg kommt. Und ich helfe euch dabei, Kollusion zu verstehen und euch wieder neu zu begegnen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann freue ich mich, wenn du ein unverbindliches Erstgespräch über meine Website buchst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht ist das ja ein guter Moment für den Anfang. Es grüßt und winkt dein Thorsten.